Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen liegt mir dabei ganz besonders am Herzen. Ja, und an diese richtet sich dieser Podcast auch vorrangig. Heute bin ich zu Gast im geschmackvollen Büro der Rechtsanwaltskanzlei Körber-Risak im Dachgeschoss eines Wiener Innenstadtgebäudes mit direktem Blick auf die Staatsoper. Mit mir am Tisch hat Arbeitsrechtsexpertin und Kanzleigründerin Doktorin Katharina Körber-Risak Platz genommen und wir werden uns heute dem Thema Arbeitsrecht widmen, einem Thema, um das Führungskräfte in ihrem Alltag nicht herumkommen. Katharina Körber-Risak lebt in einer Lebensgemeinschaft und ist Mutter einer fast erwachsenen Tochter, die heuer maturiert. Sie ist gerne in der Natur, mag alle Sportarten, die in irgendeiner Form mit Bällen zu tun haben, und hat so letztes Jahr ihre Leidenschaft für Golf entdeckt. Zur Entspannung zu Hause darf es dann aber auch mal am Sofa eine Serie wie zum Beispiel Bridgerton oder Ein ganzer Kerl sein. Wir werden heute darüber sprechen, warum Arbeitsrecht in Unternehmen ein Machtfaktor ist und wie du dich als frisch gebackene Führungskraft am besten mit Arbeitsrecht befassen kannst. Wir sprechen über die Trends in Bezug auf Arbeit und die Arbeitswelt und natürlich gibt es auch wieder drei Tipps für dich als Leaderin. Den Link zur Webseite der Kanzlei Körber-Risak findest du übrigens in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Katharina Körber-Risak. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir dieses Gespräch zu führen.
Ja, danke für die Einladung zum Gespräch, hat mich auch sehr gefreut.
Die erste Frage, die ich allen meinen Interviewpartnerinnen stelle, ist, was wollten Sie denn als junges Mädchen, als Kind werden und wo ist denn da so der rote Faden zu dem, was Sie heute machen?
Also es gibt eine Legende in meiner Familie, deren Wahrheitsgehalt ich nicht mehr überprüfen kann. Meine Mutter behauptet, ich hätte als fünfjähriges Mädchen gesagt, dass ich Anwältin werden will. Ich kann mich an das überhaupt nicht erinnern. An was ich mich erinnern kann, ist, dass ich gerne, ich bin ja in einer Zeit groß geworden, als Fernsehen noch ein Aufreger war für kleine Kinder und wir hatten dann irgendwann Kabelfernsehen und da gab es dann diese amerikanischen Anwaltssendungen. Und an das kann ich mich schon erinnern, als Kind, dass das irgendwie Eindruck bei mir gemacht hat. Und vielleicht habe ich dann in dem Zusammenhang das behauptet, vielleicht hat es meine Mutter auch gut erfunden. Später dann wollte ich unbedingt Ärztin werden, so mit 15 oder so, dachte ich, Medizin ist irgendwie mein Thema und das hat dann eigentlich sofort wieder aufgehört, als ich gemerkt habe, dass ich nicht so gut Blut sehen kann. Also das war, glaube ich, eine völlig falsche Vorstellung. Und das mit der Juristerei hat sich dann eher spontan ergeben. Also Astronautin wäre noch was gewesen, was mir sehr toll, also das hätte ich mir sehr toll vorgestellt, aber da war ich offenbar ungeeignet.
Das heißt, diese Fernsehserien aus den USA, diese Anwaltsserien, haben sie inspiriert. Und ist es so heute? Hat sich dieses Bild
gar nicht bestätigt? Das ist ja alles Quatsch. Also da wird ja viel Geschichte gemacht, weil ja unser Beruf leider viel langweiliger ist, glaube ich, für die breite Öffentlichkeit, als man ihn halt dann so darstellt. Ich liebe aber immer noch Anwaltsserien. Also es gibt einige, die ich wahnsinnig gerne geschaut habe.
Welche war das?
Naja, es hat angefangen mit Boston Legal. Das ist jetzt schon aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen veraltet. Das habe ich großartig und witzig gefunden. Und dann gab es eine Serie, die dann auch sehr erfolgreich in den USA gelaufen ist und dann auch immer Spin-offs hatte. Das war The Good Wife. Da ist eine Frau, die sich von einem Politiker hat scheiden lassen wegen seiner Affären und irgendwie Skandale und dann wieder anfangen muss, als Anwältin zu arbeiten, also in ihrem angestammten Beruf. Und die Fälle sind teilweise sehr politisch, teilweise sehr komisch, immer irgendwie spannend gemacht und da hat sich dann noch ein Spin-off, The Good Fight entstanden. Also es ist so ein bisschen aus der liberalen Perspektive, da spielt dann auch so der Kampf gegen Trump eine Rolle und so. Aber es sind immer hochunterhaltsame, hochspannende Drehbücher und ich mag jetzt gar nicht sagen, dass das juristisch alles Blödsinn ist, glaube ich gar nicht, aber es hat natürlich mit unserem Alltag relativ wenig zu tun.
Ist der amerikanische juristische Alltag anders als der in Österreich?
Zumindest der in den Serien. Ich glaube, dass die echten Anwälte in den USA vielleicht auch nicht immer nur Glamour-Fälle haben, aber ja.
Sie sind ja Arbeitsrechtsexpertin und das heißt in der Regel damit beschäftigt in Organisationen, wenn es irgendwelche arbeitsrechtlichen Themen, meistens ja dann Streitfälle, wenn man vor Gericht geht im Endeffekt dann, also sich mit Streitfällen zu befassen. Was sind denn so nach 20 Jahren juristischer Tätigkeit, was ist denn so Ihr bisheriges Fazit? Worum geht's am häufigsten?
Also, wenn ich ein bisschen ausholen darf, Arbeitsrecht ist deswegen spannend und ich bin auch da eigentlich eher reingestolpert, aber heutzutage kommen viele BewerberInnen zu uns, zu Bewerbungsgesprächen, und wenn ich sie frage, warum Arbeitsrecht, sagen alle, weil das so viel mit Menschen zu tun hat und weil das was ist, was jeden betrifft, und das stimmt. Also, es ist etwas, worunter wir uns alle was vorstellen können. Wenn Sie jetzt Stiftungsrecht machen oder Steuerrecht, sind das teilweise recht abstrakte Themen. Im Arbeitsrecht geht es um die Welt, in der wir uns eigentlich fast alle bewegen, nämlich um die Arbeitswelt. Das heißt, es geht auch um menschliche Beziehungen, und zwar nicht nur auf der individuellen Ebene, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, sondern eben auch auf einer kollektiven Ebene, Betriebsräte, Sozialpartner, überbetriebliche Sozialpartnerschaft. Und in Wahrheit werden im Arbeitsrecht, und das ist mir eigentlich erst so in den letzten Jahren verstärkt bewusst geworden, vor allem durch die Corona-Krise, es werden halt auch gesellschaftspolitische Themen sehr stark dort verhandelt und wirken sich sehr stark aus. Also wenn wir jetzt die massiven Kollektivvertragserhöhungen der letzten Jahre, dann sind das ja Resultate aus einer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Krieg, Inflation und so weiter. Und diese Dinge finden dann aber natürlich in den Alltag der Unternehmen und der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Einzug. Ja? Und wir verhandeln da teilweise dann auf der Mikroebene Themen, die eigentlich aus der Makroebene kommen. Genauso die ganzen Themen Homeoffice, die da kamen. Ja. Und während der Corona-Pandemie ist das ja überhaupt komplett miteinander verschmolzen. Also da waren ja dann eigentlich Fragen, die wir uns alle gestellt haben, Maske tragen, ja, nein, Impfung, dies, das, waren ja dann Fragen, die natürlich auch die Unternehmen beschäftigt haben, wie sie es halten dort, wo halt Arbeitnehmer zusammenkommen. Und also das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt im Arbeitsrecht, dass wir eigentlich immer sehr nah an der Lebenswirklichkeit sind und Themen vielleicht sogar eher dort aufschlagen, bevor sie sich dann in Gesetze irgendwie gießen lassen. Also zum Beispiel Homeoffice war ja jahrelang, erst war es ein Orchideenthema, dann war es auf einmal ein Thema für jeden und jede. Und gesetzlich hat es dann 1,5 Jahre oder so gedauert, bis wir überhaupt ein Gesetzespaket dazu bekommen haben, das dann auch nicht abschließend alles geregelt hat. Das heißt, schön zu sehen ist halt auch, dass die Entwicklungen in der Praxis eigentlich immer viel schneller sind als die politische Entwicklung und wir daher eigentlich auch näher dran sind an den Fragen. Das ist so mein genereller Zugang zum Arbeitsrecht.
Was war denn so Ihr schrägster oder schwierigster Fall in Ihrer Karriere, an den Sie sich noch erinnern? Und was haben Sie sich vor allem daraus persönlich mitgenommen?
Naja, es sind schon immer wieder Mandate, wo man sagt, das war jetzt irgendwie das Schrägste, was man je hatte. Also ich glaube, es ist noch nicht quasi die finale Einschätzung, die kann ich dann erst in der Pension treffen. Aber was man schon immer wieder merkt, ist, dass in manchen Mandaten nicht nur sachliche oder juristische Fragen eine Rolle spielen, sondern dass da wirklich entweder sehr intime Themen, also da denke ich jetzt vor allem an Fälle von sexueller Belästigung, MeToo-Fälle, die gehen einem eigentlich immer nahe, ja, weil das einfach wirklich Dinge sind, die einen gerade als Frau vielleicht auch etwas betroffener machen und wo aber eben oft, ja, wo man oft nicht genau weiß, was passiert ist. Das ist oft sehr schwierig auch auszuhalten, weil eben auch alle, die da mitmachen, sehr betroffen sind oft persönlich, ja, und das irgendwie emotional wird. Und am schrägsten war wahrscheinlich ein Mandat, das wir letztes Jahr hatten, so ein sehr großes Mandat, wo innerhalb einer Organisation solche Machtkämpfe stattgefunden haben, dass man sich irgendwie gewähnt hat, ein bisschen so wie in der Politbubble, wo manche Menschen irgendwie nicht mehr durch Vernunft erreichbar zu sein scheinen. Also wo sich dann Gerüchte und Feindbilder aufbauen, die mit den Fakten nichts zu tun haben, wo dann die Berater angegriffen werden, weil sie angeblich Sachen erfunden haben und so. Das war sicher mit das Schrägste oder bislang das Schrägste, was ich erlebt habe. Also wo dann auch nicht mehr davor zurückgeschreckt wurde, die Berater und Beraterinnen mit in den Streit zu ziehen, der eigentlich in der Organisation gelaufen ist. Also man hat es zumindest versucht. Ja. Mhm.
Genau. Das heißt, Sie kriegen so mit jedem Fall auch einen guten Blick hinter die Kulisse.
Das ist das Schönste an unserem Beruf, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch ein Asset oder etwas, was man vielleicht erst mit den Jahren zu schätzen lernt, wie viel Einblick man eigentlich durch dieses Privileg des Anwältinseins bekommt, weil wir haben ja diesen berufsrechtlichen Schutz, wir haben diese gesetzliche Verschwiegenheitspflicht, die sehr ernst genommen wird in unserem Beruf und die wir natürlich auch besonders ernst nehmen, und dadurch ist ein Vertrauensverhältnis dargestellt, systemisch, ja, dass Unternehmen einfach ihr Innerstes offenlegen, ja, in verschiedenen Ausmaß natürlich, je nachdem, worum es geht, Und das ist ein echtes Privileg und ein Wissen, das man sich aneignet, das man dann natürlich in einer abstrakten Form nutzen kann, weil man sieht so viele Branchen, Größen von Unternehmen, Strukturen von Unternehmen. Es ist ein totaler Unterschied, ob das ein österreichischer Ableger eines deutschen Konzerns ist, ob es ein staatsnaher Betrieb ist. Solche, es sind halt ganz unterschiedliche Kulturen. Und das ist wahnsinnig toll, über die Jahre zu sehen, eigentlich, und für mich ist auch so eine persönliche Freude dann oft, so die Fäden im Kopf zu verbinden und zu sagen, ah, okay, jetzt habe ich diese Wahrnehmung von da und diese Wahrnehmung von da und so wird ein Gesamtbild draus. Das ist dann vielleicht gar nicht was ich jetzt beruflich verwende oder was ich groß rede, aber für mich macht die Republik mehr Sinn, weil ich solche Dinge sehe. Und das ist ein besonderer, also Nebenaspekt des Jobs, den ich sehr schätze.
Die Zusammenhänge erkennen können. Ja. Was natürlich dann trotzdem auch in ihrer Arbeit helfen wird, ne?
Es hilft sogar sehr viel. Also man merkt schon, dass man in der Beratung einfach dieses Wissen, wie gesagt, abstrakt, ja, so gut verwerten kann und dass sich dann Klienten einfach sehr abgeholt fühlen, weil sie das Gefühl haben, und das Feedback kriege ich auch oft, ah, die kennt meine Welt, die weiß, wie es bei uns zugeht, die weiß, in welchem Habitat wir uns bewegen, was da die Faktoren sind, die da eine Rolle spielen, die nicht immer oder ich würde sagen zum größeren Teil ja gar nicht juristisch sind.
Kann man daraus ableiten, dass viele Organisationen die gleichen Themen haben?
Ja, sehr viele Organisationen haben die gleichen Themen und dann gibt es Themen, die witzigerweise in ganz unterschiedlichen Organisationen trotzdem überall aufsteigen. Also zum Beispiel der Fachkräftemangel, das ist ein Thema, das alle betrifft im Wesentlichen. Und dann gibt es Themen, die natürlich in einem staatsnahen Betrieb anders sind als jetzt in einem Startup oder so. Ja, also da gibt's aber natürlich dann, wenn man mehrere Startups betritt oder mehrere staatsnahe Unternehmen, dann ähnelt sich's wieder. Und dann kann man natürlich davon auch, hat man auch Learnings. Ja.
Jetzt in Bezug auf den Fachkräftemangel, wo kommt da das Arbeitsrecht zum Tragen oder was sind die Themen, die die Organisationen beschäftigen?
Ja, das ist ganz interessant. Das sind Retention-Programme, also so Bonusvereinbarungen und alle Arten von Goodies, die ich jemandem dafür verspreche, dass er länger oder bis zu einem gewissen Stichtag zumindest bei mir bleibt. Ja? Also einfach eine Versuchung durch Extraleistungen jemanden zu binden ans Unternehmen. Und da, wo das nicht klappt, dass man Leute bindet, haben wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch verstärkt wieder ein Thema gespürt, das sonst eigentlich ein bisschen ein Papiertiger ist, nämlich so Konkurrenzklausel-Themen. Also wo sich dann Unternehmen gegenseitig die Leute abwerben und dann halt irgendwie gegenseitig klagen oder halt man klagt dann den Arbeitnehmer, aber dahinter steht natürlich das Konkurrenzunternehmen, auf einen Schadenersatz zum Beispiel oder auch auf Unterlassung, je nachdem. Und das sind so Themen, die sind eigentlich ein bisschen totes Recht. Und dann aber in so Phasen, wo hohe Konkurrenz ist und die Leute, auf einmal kommt das wieder. Und dann führt man solche Prozesse, wo sonst Unternehmen sagen, na, das machen wir sicher nicht, ja, das ist doch Quatsch. Und auf einmal sagen alle, nein, da klagen wir jetzt, das lassen wir uns nicht gefallen. Und dann, ja, da merkt man es zum Beispiel.
Da merkt man es. Weil das war jetzt, also aus meiner Wahrnehmung ist das jetzt gerade etwas, was recht Neues für mich, weil ich kenne noch Konkurrenzklauseln aus meiner ersten Arbeitserfahrung. Und dazwischen, würde ich sagen, hat sich das ja ziemlich aufgeweicht gehabt. Das war ja... Ja, es war überall drinnen in den Arbeitsverträgen, ja. Aber das wurde nicht exekutiert oder nicht ausjudiziert, so wie Sie gesagt haben. Ne? Und das hat jetzt offensichtlich ein Revival, weil
immer wieder halt herrscht. Ja, also es gibt so, jetzt mache ich es ja doch schon 20 Jahre, es gibt immer so, es gibt so Zyklen irgendwie. Also ich hatte schon mal, es gab schon mal solche Themen, aber es ist tendenziell halt immer da, wo es ein Arbeitnehmermarkt ist, dort haben wir halt dann solche Themen.
Ja. Und wahrscheinlich auch sehr branchenbezogen. Ne?
Das ja, ja. Klar, ja. Ja, genau. Also dort, wo es halt eine eingeschränkte Verfügbarkeit überhaupt von Fachkräften gibt und halt also bestimmte Konkurrenzunternehmen, die sich dann besonders gegenseitig aufreiben. Also die ärgste Geschichte war, dass ich mal gesagt habe, da kommen dann teilweise von, also Einzelhandelsketten, da kommen dann teilweise die Manager von Konkurrenzunternehmen ins Geschäft, reden mit der, weiß ich nicht, Filialleiterin und machen ihr dort ein Angebot, ob sie nicht wechseln will. Also so krass ist es teilweise geworden jetzt. Also
genau. Mit allen Mitteln versucht.
Mit allen Mitteln, genau.
Sie haben mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass Arbeitsrecht in Organisationen häufig ein Machtthema ist. Wieso ein Machtthema?
Ja, es sollte eigentlich nicht sein. Also um das vorwegzuschicken, ich bin kein Fan, dass das so ist, aber man muss es leider wahrnehmen, dass es so ist, weil ich glaube, man kann das Bild sogar noch größer machen. Juristische Themen an sich sind ein Machtfeld. Ja, und das Arbeitsrecht halt ganz speziell dann noch, darauf komme ich gern noch. Es ist so, dass natürlich in vielen Organisationen, also die wenigsten Organisationen bestehen ja so wie wir hauptsächlich aus Juristinnen, ja, sondern Juristen gibt es dort vielleicht eben Legal, also eine Abteilung gibt es dafür und dann gibt es vielleicht externe Anwaltskanzleien, die man laufend zuzieht zu Themen, aber die wenigsten obersten Führungskräfte sind selber Juristinnen und Juristen. Ja, ich finde es immer toll, wenn welche dabei sind, weil man dann natürlich eine super Gesprächsebene hat. Und das Juristische ist aber natürlich im täglichen Leben für Unternehmen auf jeder Ebene relevant, sei es jetzt in ihren Beziehungen zu Lieferanten, Kunden, sei es eben dann auch im Arbeitsrecht, also mit den eigenen Mitarbeitenden, wobei vor allem halt auch, wenn Betriebsräte existieren, ist es ein großes Thema, weil die dann natürlich eine andere Verhandlungs- und Wirkmacht im Unternehmen haben als vielleicht einzelne Arbeitnehmerinnen. Und da ist tatsächlich, also gibt es mehrere Phänomene. Das eine, was mir aufgefallen ist, dass es sehr unterschiedliche Interpretationen gibt, wie man eine Rechtsabteilung leitet und führt. Also die Person, die quasi die oberste Juristin oder oberste Juristin in einem Unternehmen ist, hat aus meiner Sicht eine sehr spezielle Rolle, ja, weil das ist die erste Ansprechpartnerin für Vorstand, Geschäftsführung, Bereichsleitung, wenn es eben um juristische Themen geht, ja, und sollte aus meiner Sicht in einer Good Governance auch in allen Business-Entscheidungen mit am Tisch sitzen, in allen relevanten. Ja, sitzt in jeder Vorstandssitzung mit am Tisch und so weiter, weil die juristische Komponente, ja, es gibt kaum ein Thema in einem Unternehmen, das nicht juristisch geprägt ist. Ja. Und jetzt ist natürlich, wenn es im Unternehmen Machtkämpfe gibt und in welchem gibt es nicht, muss man leider mittlerweile sagen, ja, vor allem in den großen, zum Beispiel innerhalb des Vorstands des Mehrköpfigen gibt es Lager, ja, oder von Eigentümerseite wird das oft reingetragen oder was auch immer da für Befindlichkeiten oder halt auch größere Streitigkeiten entstehen, dann gibt es irgendwann ein Ende der Begegnung, wo man sich nicht juristisch begegnet, sondern dann wird irgendwann Recht mit reingezogen, weil es natürlich ein super schlagkräftiges Argument ist. Also sagen wir, Lager A hat eine Idee, Lager B will diese Idee aus irgendwelchen Gründen unbedingt verhindern. Sei es eine Personalbesetzung, sei es eine Umstrukturierung, sei es eine andere Business-Entscheidung. Dann ist es natürlich super, wenn Lager B sagen kann, unsere Juristen haben uns gesagt, das geht nicht, was ihr wollt. Na? Damit kann ich, das ist ja ein Totschlagargument. Schlägt aber normal nicht tot, sondern Lager A nimmt sich eigene Juristen dazu und sagt, aber unsere Juristen sagen was anderes, weil es gibt das schöne Sprichwort, zwei JuristInnen, drei Meinungen. Ja. Und so ist es dann halt bei solchen Themen auch oft. Ja. Dann sagt der eine so, der andere so. Dann werden vielleicht konkurrenzierend Anwaltskanzleien eingeschaltet. Die einen reden nur mit dem Vorstand A und die anderen nur mit dem Vorstand B. Beide sind vertretungsbefugt, für die Anwälte kein Problem. Ja. Und dann erschießt man sich gegenseitig mit Gutachten, Meinungen, bringt sich in Stellung und so weiter. Ja. Und das ist ja eigentlich nicht Good Governance. Ja, also wie Sie sehen, ich finde es nicht Good Governance und nicht im Sinne eines Unternehmens, aber es ist Realität, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und sich mit Rechtsmeinungen zu begegnen, ist ja auch immer auf der Management-Ebene dann schon so eine ziemliche Eskalationsstufe. Also wenn ich mich gegenseitig dann schon mit Rechtsmeinungen, dann ist ja schon eh irgendein anderer also Konflikt dahinter.
In der Beziehung
dahinter.
Schon der Wurm drinnen. Ne?
Genau, genau. Dann arbeiten zumindest nicht alle in die gleiche Richtung. Ja, jetzt sage ich nicht, in einem Unternehmen müssen immer alle in die gleiche Richtung. Ist ja gut, wenn es eine Vielfalt von Ideen und Meinungen gibt, aber die müssen halt dann irgendwann mal entschieden werden und das sollten normalerweise nicht Juristen entscheiden. Und ich glaube, die Herausforderung für uns als Beraterinnen ist, dass wir nicht die Perspektive eines Lagers übernehmen, dass wir überhaupt einmal herausfinden, dass wir instrumentalisiert werden. Das ist ja schon mal Schritt eins. Das ist ja etwas, wofür man schon eine Erfahrung und ein Gespür braucht, dass das überhaupt passiert. Also als junge Anwältin wurde ich manchmal von Unternehmen irgendwie, also die Kanzlei, in der ich damals war, und dann bin ich dort hingegangen. Und dann denkt man sich, ah ja, die haben eine Rechtsfrage, total spannend. Man sitzt dann, weiß ich nicht, mit Personalabteilung und Rechtsabteilung, vielleicht einem Geschäftsführer, und ich habe dann immer sehr motiviert meine Rechtsmeinungen rüber und gesagt, na, man kann das machen, das und das und das wären doch vielleicht Optionen und so wäre das doch gut. Und dann kommt man irgendwann so halb in der Besprechung drauf, dass manche total begeistert sind und manche einen total irgendwie blöd angehen, ja, und sofort Verhinderungsargumente bringen. Das ist dann eigentlich der Punkt, wo man sagt, okay, Vorsicht, da ist irgendwie nicht genau dieselbe. Das kann mir ja als Beraterin per se egal sein, weil ich ändere meine Meinung nicht, nur weil jetzt der eine so sagt und der andere so. Ich nehme Argumente auf, sage, ah, okay, dann kann man es vielleicht so und so machen. Aber wenn ich merke, dass da ein Konflikt ist, muss ich mich eigentlich aus diesem Konflikt raushalten, weil ich berate nicht eine Fraktion, ich berate einen Rechtsträger, die juristische Person. Und wenn die nicht mit einer Stimme spricht, ist es eigentlich nicht mein Problem als Beraterin. Aber das ist natürlich eine Haltung, über die muss man reflektieren, ja, da muss man sich auskennen, da muss man Erfahrung haben, dass man sich nicht instrumentalisieren lässt. Wir werden für unsere Expertise geholt, wir sind Sparringpartner fürs Management, ja, immer im Interesse des Unternehmens, und wenn irgendjemand den Pfad des Interesses des Unternehmens verlässt, dann kann ich da nicht mitgehen, weil das ist auch rechtlich meine Verpflichtung, die Interessen des von mir vertretenen Unternehmens zu schützen und nicht der handelnden Personen. Das ist ganz wichtig, das ist ein Unterschied, der oft nicht verstanden wird, leider.
Mein Podcast richtet sich ja primär an frischgebackene Frauen in Führungspositionen. Mhm. So aus der Sicht der Arbeitsrechtsexpertin, was kann man denn tun, wenn man frisch in seiner Führungsrolle ist, als Frau vielleicht noch im Speziellen, um sich arbeitsrechtlich fit zu machen, um vielleicht sich in solche Spielchen auch nicht reinziehen zu lassen?
Was gibt es da für Tipps? Wenn wir jetzt von Führungskräften reden, die tatsächlich auch Personalverantwortung haben, ja, weil es gibt ja auch fachliche Führungskräfte, wo die nicht disziplinär, dann ist natürlich schon gut, wenn ich mich mal grundsätzlich orientieren kann. Ja? Also ich glaube, es ist nicht Aufgabe, jetzt einer Führungskraft Arbeitsrechtsexpertin zu werden. Es wäre auch eine vollkommene Überforderung, weil gerade ja Führungskräfte im mittleren Bereich ja sowieso schon so viele Aufgaben haben. Es ist ja eigentlich eine total schwierige Position, wenn ich von oben Druck kriege, von meinen Mitarbeitenden Druck kriege und so weiter, und dann soll ich noch 1000 andere Qualifikationen gleichzeitig erwerben, ist sicher eine Überforderung. Aber es ist sicher mal gut, sich zu orientieren. Wer sind meine Ansprechpartner? Ja, gibt es einen HR-Business-Partner für mich, wo ich zum Beispiel mal Arbeitsrechtsfragen stellen kann? Das ist ja in vielen großen Organisationen so geregelt, dass halt die Führungskräfte, wenn sie jetzt sagen, ich möchte wen kündigen, wen einstellen und so weiter, so quasi First-Level-Arbeitsrecht wird das immer genannt, dafür gibt es dann eine Ansprechperson in der Rechts- oder in der Personalabteilung, die eben als Businesspartner hier diese Fragen einem beantworten kann. Das ist einmal eine gute Orientierung zu sagen, wo kriege ich denn mein Know-how her? Dann würde ich mich auch immer orientieren oder versuchen herauszufinden, gerade wenn ich zum Beispiel neu im Unternehmen bin, so, wer sind denn hier die Stakeholder im Arbeitsrecht? Gibt es einen Betriebsrat? Wie ist denn da das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Führungskräften, Geschäftsführung? Redet der Betriebsrat direkt auch mit Abteilungsleiterinnen oder redet der nur mit der Geschäftsführung? Redet der nur mit der Personalabteilung? Was ist meine Rolle? Weil es ist oft so, dass dann ja auch Begehrlichkeiten zum Beispiel auch aus dem Betriebsrat an Führungskräfte herangetragen werden, was nicht ganz im Sinne des Gesetzes ist, aber es passiert natürlich. Ja. Und einfach, dass man mal ein bisschen the lay of the land hat. Also wie wird das eigentlich im Unternehmen gehandhabt? Und dann sollte man sich halt, glaube ich, schon auch selber positionieren in dem Sinn, dass man jetzt sagt, okay, wie will ich eigentlich diese Rolle einer disziplinär Vorgesetzten leben? Ja? Also was sind denn meine quasi Kompetenzen gegenüber meinen Mitarbeitenden? Ja? Wenn die jetzt zum Beispiel, da kommt eine meiner Mitarbeiterinnen und sagt, sie ist schwanger, ja? Was tue ich denn dann? Ja? Wie gehe ich damit um? Also ich glaube, das sind alles Dinge, die man vielleicht nicht von Anfang an vorbereiten kann, aber die man sich dann vielleicht auch erarbeitet. Aber wichtig ist mal, eine Orientierung zu haben, und wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht ein bisschen zu wenig orientiert ist, auch aktiv einzufordern. Ja? Dass man dann sagt, ich möchte gern ein Erwachsenenbildungsseminar, irgendwie so einen Crashkurs, das Wichtigste aus dem Arbeitsrecht machen oder so. Es gibt ja ein reichhaltiges Angebot, ich trage ja selber teilweise vor, aber natürlich auch ganz viele andere. Und dass man das dann halt aktiv einfordert. Das ist sicher eine der Kompetenzen, wo Weiterbildung sich lohnt.
Mhm. Weil man ja doch jeden Tag damit konfrontiert ist.
Ne? Absolut. Also, und das sind eben die verrücktesten Fragen. Also Schwangerschaften sind ja nicht planbar in dem Sinn, aber das sind erwartbare Themen. Ja. Aber es können ja ganz verrückte Sachen auch kommen. Drogenkonsum am Arbeitsplatz, was auch immer. Ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist bei uns echt faszinierend, auch nach 20 Jahren immer noch Sachen, wo ich denke, ah, das habe ich auch noch nie gehabt.
Also der Wald an Themen hört nicht
auf. Hört nicht auf, nein.
Sie haben ja jetzt mittlerweile seit 7 Jahren Ihre eigene Kanzlei. Mhm. Also das heißt 2017 gegründet, wir sind heute 2024.
6,5 sind Sie jetzt, genau.
6,5. Ja. Mhm. Und Sie haben mittlerweile 15 Mitarbeitende, das heißt, das ist ja schon recht groß, zumindest für meine Wahrnehmung. Was haben Sie denn in den letzten Jahren gelernt? Weil Unternehmerin und Führungskraft sein, das ist ja noch einmal was anderes, sozusagen aus der eigenen Perspektive jetzt die Themen, die Sie für andere vor Gericht vertreten oder auch im Innenverhältnis vertreten, haben Sie gelernt?
Also was ich relativ jung gelernt, also jetzt jüngst gelernt habe, so muss man sagen, ist, dass es ein Bauchladen an unterschiedlichen Rollen und Aufgaben ist, die man hat, die man sich so vielleicht gar nicht bewusst macht, weil man so im Daily Business einfach versucht, alles irgendwie abzudecken und alles irgendwie zu managen und zu checken. Und wir haben jetzt vor kurzem, also Jahresanfang 2024, hatten wir eine Strategieklausur, die auch schon etwas länger vorbereitet wurde von mir mit einer externen Beratung, wo wir wirklich, also weil ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann diese ganzen verschiedenen Rollen nicht mehr ausüben. Und ich glaube, das war eins der größten Learnings. Und ich habe einmal ein Buch gelesen, das ist, weiß ich noch, das war relativ am Anfang der Gründung der Kanzlei, aber bis es jetzt wirklich ich umgesetzt habe, hat es diese 6 Jahre fast gedauert. Das heißt, ist eh ein recht bekanntes Buch. Ich glaube, es heißt irgendwie Rich Dad, Poor Dad oder Poor Dad, Rich Dad. Und das ist ein ganz interessantes Buch, wo sehr, also anhand einer eigenen Lebensgeschichte des Autors, sehr interessant beschrieben wird, was die 4 Quadranten, also Arbeitnehmer, Selbstständiger, Unternehmer, Investor, so quasi, das ist so das Quadrat, das er aufbaut. Und ich glaube, die meisten, die eine eigene Kanzlei haben, arbeiten wie Selbstständige, obwohl sie eigentlich Unternehmerinnen sein sollten. Und das war, glaube ich, der große Sprung, den ich machen musste, weil ich sonst wahrscheinlich physisch irgendwann zusammengeklappt wäre, aber auch einfach, weil es ja der Sinn des Ganzen ist, ein Unternehmen zu haben, heißt, andere Leute für sich arbeiten zu lassen. Und da habe ich vor allem als Frau extreme Themen drauf gehabt. Also darf man das überhaupt? Ist das okay? Und dann haben Leute immer zu mir gesagt, ja, weißt du, du zahlst die Leute, ja? Trotzdem hat man irgendwie nicht so, also ich bin irgendwie so groß geworden, leider noch aus Rollenbildern, die einem ein bisschen das Gefühl geben, Frauen sind eher dafür da zu dienen und quasi nicht andere sich für sich arbeiten zu lassen. Und ich glaube, das war eine der größten Learnings. Und mit dieser Strategieklausur haben wir aber einen Weg gefunden, der mir und meiner Persönlichkeit und auch der Kultur, glaube ich, in der Kanzlei extrem entspricht. Wir haben jetzt nicht gesagt, ich mache nichts mehr, ihr macht alles, weil das macht ja auch keinen Sinn, das funktioniert ja auch nicht, sondern wir haben wirklich ein rollenbasiertes, holokratisches, semi-holokratisches Führungsmodell aufgesetzt, das sehr stark dem Spirit auch in der Kanzlei entspricht, dass wir sehr teamorientiert und sehr einander helfend arbeiten und weniger jetzt in strengen Hierarchien, weil bei 15 Leuten können Sie nicht Abteilungsleiter und sowas installieren, das ist ja Quatsch, ja? Aber trotzdem kann es nicht sein, dass ich alles mache am Ende des Tages, von IT bis, ich weiß nicht, der Maintenance und so weiter. Und das war wirklich ein Befreiungsschlag, ich kann es nicht anders sagen. Es war eine großartige Beratung durch eine Beraterin, die mit uns das erarbeitet hat, die war wiederum begeistert von uns, weil wir so schnell waren. Und mein Team hat dann gesagt, naja, das ist unser Job, wir sind Anwältinnen, wir sind drauf gedrillt, quasi schnell Probleme zu lösen und uns anzupassen. Ja, und das war auch wirklich eine fantastische Erfahrung. Und seitdem haben wir jetzt eben Rollen verteilt in der Kanzlei. Das wäre jetzt viel zu kompliziert, das irgendwie länger auf jeden Fall ist jetzt bei mir eigentlich neben meiner eigentlichen Tätigkeit als Anwältin nur noch in Anführungszeichen Personal und Finanzen. Ja, also so die Kern quasi Kompetenzen habe ich mir behalten. Aber alles andere ist wirklich gut verteilt und wird von einzelnen, teilweise eben auch operativ tätigen Anwältinnen mit übernommen. Und ich habe das erste Mal jetzt gelernt, wie es tatsächlich ist, dass ein Unternehmen, ja, nicht für mich, aber also für die Sache selber in der Lage ist zu arbeiten. Ja, also interessanterweise habe ich seitdem noch mehr zu tun als vorher, aber eher, weil ich mir 1000 neue andere Projekte aufgefischt habe, weil ich einfach ein Workaholic bin. Aber ich habe trotzdem die Freiheit gewonnen, mich nicht mehr mit Themen beschäftigen zu müssen, mit denen sich andere eigentlich sogar besser beschäftigen können als ich. Und ich glaube, das war ein Riesen-Learning und das ist, glaube ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber ich glaube, für eine Anwaltskanzlei ist das überhaupt eine Sensation, weil das machen die wenigsten, dass sie sich so proaktiv mit Rollen und mit Organisationsstrukturen beschäftigen, neben dem Operativen. Das ist sehr selten in meiner Wahrnehmung, in unserer Größenordnung. Wir sind ja eben nur 15 Leute im Augenblick. Aber es ist für mich tatsächlich ein Lifesaver gewesen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es viel besser für alle funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass die anderen jetzt sagen, na super, jetzt haben wir die ganze, sondern wir haben es so gut aufgeteilt, wir haben die Leute so viel in Eigenverantwortung gebracht, dass sie jetzt auch Themen, die sie vielleicht vorher eh immer gestört haben, aber die sie halt nicht ändern konnten aus ihrer Funktion heraus, jetzt haben sie die Kompetenz, es zu ändern und nehmen sie wahr und können wirkmächtig für sich selber dadurch auch sein und fürs ganze Team eigentlich. Und das war echt eine tolle Sache und ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt eigentlich erstmal Unternehmerin nennen darf. Vorher hätte ich gesagt, war ich eine Selbstständige mit Mitarbeitern.
Genau. Das heißt, wenn man Verantwortung verteilt, gibt man ja auch Verantwortung ab, das haben Sie ja gesagt. Ne? Das heißt, man muss Kontrolle abgeben, eine Spur weit. Man muss auch ein bisschen loslassen, vielleicht das eine oder andere, was sich über die Jahre schon so eingebürgert hat, dass es einfach zu einem Automatismus geworden ist. Ist Ihnen das leicht gefallen?
Leichter als gedacht, Also ich habe schon noch Warnungen dann bekommen. Also die Beraterin hat dann nochmal quasi, nachdem wir mal mit der Klausur fertig waren, haben wir nochmal so ein Nachgespräch geführt, wie es jetzt läuft. Und sie hat gesagt, eigentlich habe ich das Gefühl, es läuft super. Und sie hat gesagt, ja, die Einzige, die jetzt noch stören könnte, sind sie selber. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Aber es ist mir eigentlich leicht gefallen, weil das Team das so gut aufgenommen hat. Also ich glaube, hätten die jetzt alle gehadert und gejammert damit, wäre ich schnell wieder in die alte Rolle zurück und gesagt, ich mach's wieder. Aber nachdem das so positiv aufgenommen wurde, ist es tatsächlich etwas, was mir leichter fällt, als weil ich jetzt noch mehr wertschätze, wie gut die Leute eigentlich sind, die da sind und dass die eben nicht nur gute vielleicht Anwältinnen oder Juristinnen sind, sondern halt auch Managementqualitäten jetzt lernen, entwickeln, teilweise schon haben und das Ganze auch viel mehr Zukunft bekommt dadurch. Ja? Also es ist nicht mehr so flaschenhalsartig auf mich zugespitzt und ich glaube, es gibt eine Perspektive jetzt für die Jüngeren, was wichtig ist, weil die wollen sich auch entwickeln, ja? Und ich habe, wie gesagt, Freiheit gewonnen. Ich habe sie nur gleich wieder mit anderen Dingen gefühlt. Aber das ist halt meine Persönlichkeit.
Ja, es gibt kein Vakuum. Ne? Das,
bei mir nicht.
Das fühlt sich immer gleich mit neuen Dingen.
Genau. Klar.
Thema Arbeit gehört ja zum Arbeitsrecht dazu.
Ja.
Gibt ja ganz viele neue Entwicklungen, ältere Entwicklungen, die wiederkommen. Stichwort auch 4-Tage-Woche zum Beispiel, die gerade heftig diskutiert wird.
Ja.
Thema Homeoffice in vielen Organisationen noch immer ein großes Thema.
Ja.
Trotz Corona, ja. Also muss man meinen, dass das eigentlich schon gut verdaut ist, aber nein.
Ja.
Geht es ja auch darum, ein bisschen so die Kontrolle abzugeben und den Leuten zu vertrauen, dass die auch zu Hause was arbeiten
oder
auch wenn sie irgendwo mobil arbeiten.
Ja.
Wohin gehen denn die Trends? Was sehen Sie so aus arbeitsrechtlicher Sicht?
Ne, Sie haben eh einiges angesprochen. Ich glaube, wir werden mobiler. Ja, jetzt gibt's ja dieses neue, also die Abänderung des schon bestehenden Homeoffice-Maßnahmenpakets auch gesetzlich, wobei hier eigentlich nur nachgezogen wird, was eh schon Realität ist, dass man halt Homeoffice nicht nur zu Hause macht, sondern dass man eigentlich eine Art Anywhere-Office mittlerweile hat. Ich glaube, das ist für manche wehren sich noch dagegen. Sie haben recht. Ja. Ich glaube, langfristig wird hybrides Arbeiten einfach der Standard werden und die sich wehren, werden ein bisschen Nachteile haben, ist meine Meinung. Ja. Also bei uns ist es interessanterweise so in der Kanzlei, dass man es machen kann und niemand macht's. Ich habe immer hinterfragt, warum das so ist und sagen, sie kommen so gern rein, aber sie schätzen schon alle die Möglichkeit, wenn mal der Handwerker da ist oder wenn sie mal irgendwie einen Tag in ein anderes Bundesland fahren, dass sie es machen können, aber so wirklich viel machen sie es nicht. Ich meine, aber sie wollen die Möglichkeit haben. Das heißt, ich glaube, das anzubieten und das in Kauf zu nehmen, dass das nun mal ein Bestandteil eigentlich eines normalen Arbeitsvertrags wird, das wird nicht mehr weggehen. Und es hat auch so viele ja auch gesamtgesellschaftliche Vorteile. Ich rede jetzt von Wegzeiten, also weniger Verkehr, weniger und dies und das, Lebenszeitgewinn dadurch. Und natürlich auch Betreuungspflichten kann ich, wenn ich ehrlich bin, einfacher dadurch vereinbaren. Also das ist sicher so. Ich glaube, das wird noch ein bisschen radikaler werden. Ich glaube, Leute werden mobiler werden post-Corona, werden aus dem Ausland arbeiten wollen. Das ist ein großes Thema, das ein ziemliches Dunkelfeld in vielen Unternehmen ist, weil wir das ja steuer- und sozialversicherungsrechtlich sehr komplex, um es vorsichtig zu sagen, behandeln müssen. Und viele das einfach so ein bisschen hinnehmen und die Augen verschließen und sagen, das wollen wir gar nicht so genau wissen, wo die Leute sitzen. Gerade in den Grenzgebieten, und davon gibt es in Österreich relativ viele, ist es aber in Wahrheit ein real existierendes Problem und das kann auch ein real existierendes Abgabenproblem werden. Also insofern sollte man das nicht regeln, aber da kommen Unternehmen gerade drauf, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, da nicht hinzuschauen, ist generell so. Und das ist so wie damals, als das Arbeitszeitrecht noch nicht so heiß reguliert war und man kaum Strafen zu befürchten hat, hat sich auch keiner drum gekümmert. Also immer dort, wo da halt größere Strafen kommen, steigt die Compliance, steigt der Beratungsbedarf und das wird sicher dieses internationale Arbeiten wird mehr werden, das glaube ich
definitiv. Der Gesetzgeber wird hier nachziehen müssen, auch
Sozialversicherungsrecht. Ja, der österreichische Gesetzgeber allein kann das nicht, das ist ein bisschen ein EU-Thema. Thema natürlich, wo wir leider nicht wahnsinnig viel Vereinheitlichung haben. Also wir haben Doppelbesteuerungsabkommen, die aber dann mit jedem Land anders sind. Sozialversicherungsrechtlich gibt es zwar ein Regelwerk, aber das ist nicht so einfach zu administrieren. Und wir haben dann außerdem noch weitere Hürden obendrauf gepackt in Österreich. Und also da ist sicher dann haben wir unterschiedliche steuerrechtliche, wann wir eine Betriebsstätte ist. In Österreich, würde ich mir sagen, das ist es relativ schnell eine steuerliche Betriebsstätte. In Deutschland nicht so sehr. Und das ist dann natürlich gerade im deutsch-österreichischen mobilen Einsatz sehr schwierig. Das sind alles Themen, wo jedenfalls wahrscheinlich auf EU-Ebene man irgendwie reden müsste, wenn man dann hoffentlich bald mal wieder dort konstruktiv arbeitet, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Wäre es schön.
Wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich habe da noch ein paar sehr persönliche Fragen an Sie. Und zwar, wenn Sie für einen Tag in das Leben einer berühmten oder auch weniger berühmten Persönlichkeit steigen könnten, wer wäre das denn? Wen würden Sie denn gerne mal so erleben?
Ann-Sophie Mutter, glaube ich. Ich möchte einen Tag so Geige spielen können und einfach wissen, wie das ist, wenn man das kann. Ich habe früher Geige gespielt, natürlich nicht so wie Ann-Sophie Mutter und habe es dann auch leider aufgegeben, so mit 18, 19. Aber ich glaube, einmal so quasi genieartig zu spielen zu können, das wäre ein Erlebnis, das ich dann mein ganzes Leben mit mir umtragen könnte in der Erinnerung.
Und jetzt so aus der anderen Perspektive, wenn Sie einer berühmten Persönlichkeit für einen Tag Ihre Kanzlei übergeben könnten, müssten, dürften,
da würde
all den Entscheidungen, die damit verbunden sind, auch, wen würden Sie wählen?
Ich glaube, das würde nicht ich wählen. Ich glaube, das würde ich das Team entscheiden lassen. Und ich hätte, also wenn ich da an der Entscheidung beteiligt wäre, wäre es irgendwo zwischen Taylor Swift und Jürgen Klopp oder so. Also irgendwas, was Spaß macht. Ich glaube, an einem Tag kann man nicht viel kaputt machen, aber man könnte viel Spaß haben. Und ich würde, glaube ich, das Team entscheiden lassen.
Die letzte Frage an alle meine Interviewgäste sind die drei Tipps an die frisch gebackenen Führungsfrauen. Welche hätten Sie denn da, die Sie gerne mitgeben möchten?
Cool bleiben. Also sich nicht zu überwältigt sein von den Aufgaben und von den Erwartungshaltungen und allem, was halt so um einen herum passiert. Also cool und zentriert bleiben und irgendwie seine Insel finden, wo man immer mal selber bleiben kann. Das ist, glaube ich, eine Sache. Das zweite, immer schauen, ob man seine Träume verwirklicht. Also ob das wirklich der Job ist, wo man in der Richtung ist, wo man eigentlich hin will. Also immer einen Abgleich mit den eigenen Träumen, weil die sind wichtiger als die Erwartungshaltung der anderen. Und der dritte Tipp ist, gut Gehalt verhandeln.
Ja, das ist sicher eines der schwierigsten Dinge.
Genau, know your worth und verhandle mindestens so gut wie ein Mann.
Genau. Vielen Dank, Frau Dr. Köber-Risak, für dieses feine Gespräch.
Danke Ihnen, war sehr nett.